Hallo und herzlich willkommen bei der 43. Folge des Podcasts Radar Contact. Pilot trifft Lotse. Ich bin Seid, der Fluglotse.
Und ich bin Tim, der Pilot. Hallo Seid. Hallo ihr alle zusammen. Seid, wie geht's?
Hallo Tim. Jedes Mal, wenn wir diese Folge anfangen, muss ich am Anfang unser Hallo sagen ein bisschen zurechtschneiden, weil wir uns ineinander reinplappern mit einem freundlichen Hallo.
Wollen wir das nochmal machen?
Nö, passt schon. Können wir so lassen.
Es ist auch faszinierend, finde ich, jetzt nach 43 Folgen, jedes Mal, wenn ich hier vor dem Mikro sitze und dich sehe und der Folge entgegensehne, so ein kleines bisschen Aufregung immer noch da.
Da muss man ja ein bisschen einordnen. 43 Folgen sind es nicht, ist ja ein bisschen mehr, ne? Wir haben ja die zwei Sonderfolgen mitgehabt. Ich glaube, die zählen nicht mit rein, oder?
Genau. Ja, genau. Ja. Nichtsdestotrotz ist es immer noch so, wenn das Mikro dann aufgeht, sagen, glaube ich, die Profis, ist dann eine ganz andere Konzentration da. Und wenn wir dann gleichzeitig sprechen oder versuchen, uns eben nicht ins Wort zu fallen, passiert es dann trotzdem doch manchmal noch.
Ja, das wäre natürlich ein Vorteil, wenn wir in Präsenz beieinander sitzen würden, weil wir dann, also da kann man ja viel besser auf so Gestiken und so reagieren, als das, was wir können. Wir machen das ja per Videotelefonie und jeder nimmt lokal auf. Das lokale Aufnehmen, das hat sich bewährt, da kriegt man die beste Qualität, aber ein Videotelefonat ist halt nur ein Videotelefonat. Ne? Das ist zu zweit irgendwie genauso nicht das Wahre im Vergleich zu beieinander sitzen, aber es ist okay, das ist besser als gar nicht sehen. Ne? Ja, weil genau. Weil da kann man ja auch wunderbar auf so kleine Gesten wie ich hebe mal meinen Finger, weil ich kurz was einwerfen will, reagieren und so, das muss man ja alles mit einarbeiten.
Und trotzdem finde ich, klappt das ganz gut mit uns beiden. Wir haben ja auch manchmal Augenkontakt über unsere Videotelefonie und anhand der Mimik, also weniger die Gestik, sondern anhand der Mimik, lässt sich ja auch schon feststellen, ob und was der andere gerade sagen will. Und es ist auch eine gute Übung, zumindest merke ich das für mich selbst, auch mal Pausen zu machen beim Sprechen und zu warten, ob du was sagen möchtest und wenn nicht, dann weiterzumachen oder versuchen, deine Pausen zu antizipieren und mir dann was zurechtzulegen, was ich dann sagen kann.
Ja, genau. Also das ist jetzt... wir sind auch besser geworden, würde ich behaupten, ja, am Anfang habe ich doch noch, also das, ja, gut, ist ja auch egal, wie viel man da editieren muss oder nicht editieren muss, man kann vieles mittlerweile einfach uneditiert lassen, was ich manchmal euch Zuhörern und Zuhörerinnen den Gefallen tue, ist uns beim Denken zuhören, das muss man ja manchmal nicht sein, wenn man da so lange Geräusche macht, das lasse ich jetzt aber extra drin heute, genau. Nee, aber irgendwie fruchtet es auch. Ich habe gerade gesehen, dass wir im Oktober über 1000 Downloads hatten. Ich weiß nicht, ob wir schon mal einen Monat mit über 1000 Downloads hatten. Erscheint mir relativ viel, muss ich sagen, dafür, dass wir aktuell seltener dazu kommen, Folgen zu veröffentlichen. Man muss jetzt auch quasi an der Stelle sagen, wo wir gerade aufnehmen, sind wir sogar schon mit zwei Folgen im Backlog beim Veröffentlichen, die abgebunden sind, aber wir haben einfach noch nicht geschafft, alles einzusprechen, also nicht einzusprechen, sondern... einfach, dass die live geht, aber gut, so ist es halt. Ja, da hoffen wir dem Ganzen ein bisschen hinterher, aber das macht auch nichts.
Sie sind noch nicht durch die Qualitätssicherung durch.
Ja, die Post-Production ist immer die
Post-Production, die hängt gerade ein bisschen.
Ja, genau. Wir haben ja ein Riesenteam, was hier hinter uns hängt, das glaubt ihr alles gar nicht. Nun denn, so ist es, aber wir wollten jetzt keine Meta-Podcast-Folge machen. Dafür gibt es andere Podcasts, die auf der Meta-Ebene was über Podcasts erzählen. Wir wollten heute übers Fliegen und Lotsen sprechen, mal wieder. Genau, Tim. Tim, du fliegst gerade nicht, oder? Habe ich das Gefühl. Du hast mir in den letzten Wochen weniger Itineraries geschickt.
Ja, ich hatte tatsächlich ein bisschen Urlaub jetzt in letzter Zeit und bin ein bisschen weniger geflogen. Deswegen hatte auch eher längere Flüge. Habe so ein bisschen unser Streckennetz in alle Richtungen mal erflogen. Genau, also ich hatte, wie wir da auch letztes Mal besprochen hatten, einen Flug nach Island, nach Keflavik. Dann war ich in Kairo, allerdings leider ohne auszusteigen. War trotzdem ein sehr schöner Flug. Wir sind einmal an den Pyramiden vorbeigeflogen und auch über diese riesengroße Stadt Kairo eingeschwebt auf den Flughafen. Und auch schon während des Anflugs finde ich es mal wieder faszinierend zu sehen, wie groß das Land ist und was für eine Lebensader der Nil darstellt. Weil Ägypten besteht zum größten Teil aus Wüste, aber entlang des Nils sieht man bei Tag unheimlich viele Anzeichen von Zivilisation und vor allem auch viele bewirtschaftete Gebiete. Und bei Nacht ist es ein wunderbar beleuchtetes Band, das sich da entlang schlängelt. Und letztendlich, wenn man mal die Küste erreicht hat, am Nildelta, muss man nur noch dem Nil folgen. Und wenn dann die große Stadt vor einem auftaucht, unübersehbar, Kairo, dann ist es auch nicht mehr weit zum Flughafen. Wir sind bei Tag hingeflogen und es war, wie gesagt, ein sehr, sehr schöner und sehr interessanter Flug.
Ja, da langt ja einmal ein Blick auf Google Maps und zwar in der Satellitenansicht zu sehen. Also das finde ich total abgefahren. Hast du in letzter Zeit auch mal wieder den Libanon angeflogen? Bist du mal wieder nach Beirut geflogen?
Ich bin auch mal nach Beirut geflogen und ich bin auch mal nach Tel Aviv geflogen.
Und sind diese beiden Flüge immer noch mit einem Stopover in Larnaca oder fliegt ihr das mittlerweile ohne Umstieg zurück? Da gibt es ja diese Variante eines technischen Zwischenstopps, oder?
Genau, wir hatten eine technische Zwischenlandung mit Crewwechsel in Larnaca aus operationellen Gründen. Und ich habe die Zeit genutzt, weil ich dann dort 24 Stunden Aufenthalt hatte, bis am nächsten Tag wir den nächsten Flieger übernommen haben, dass ich mir mal Nikosia angeschaut habe, die Hauptstadt von Zypern, auch mit dem Grenzübergang nach Nordzypern, und fand das sehr interessant und eine gute Beschäftigung während meines Aufenthalts auf Zypern. Ganz abgesehen davon, dass es klimatisch auch eine willkommene Abwechslung zum tristen Herbstgrau Mitteleuropas war. Dort waren es nämlich noch fast 30 Grad bei Sonnenschein und das habe ich sehr genossen.
Cool. Larnaca steht auch noch, also Zypern steht auch noch auf meiner Bucketlist. Mal gucken, wann ich das einbau. Das Problem ist, dass man da eigentlich nur mit dem Flugzeug hinkommt, weil es so weit weg ist, aber gleichzeitig die Anbindungen nicht so gut sind. Und na gut, was soll's auch. Ja, aber tatsächlich, du hattest einfach Urlaub, deswegen bist du weniger geflogen, war?
Das war der Hauptgrund, warum ich weniger geflogen bin, genau. Und weil die letzte Aufnahme noch gar nicht so lange her ist. Ich glaube, wir sind gerade ganz gut im Aufnehmen-Schedule, woran es, wie gesagt, ein bisschen hängt, so mit die Post-Production.
Ja.
Genau, aber wir haben ja letztes Mal erfahren, dass du jetzt in die Gilde der Lehrenden eingetreten bist sozusagen und hast angefangen, jetzt an der Akademie zu unterrichten. Wie können wir uns das konkret vorstellen?
Ich bin, also fast richtig, aber ich habe nicht angefangen, an der Akademie zu unterrichten. Ich dürfte auch an der Akademie unterrichten. Aber tatsächlich ist es bei mir so, dass ich seit August einen Trainee zugewiesen habe, ohne selber aktiv ausbilden zu können. Ich war dann theoretisch zwar schon Ansprechpartner und habe mir Mitgedanken gemacht, aber ich hatte noch nicht die rechtliche Befähigung auszubilden. Und den habe ich jetzt quasi auch einfach live im operationellen Verkehr, also einfach im echten Verkehr mit übernommen als Trainee. Ich dürfte auch an der Akademie unterrichten, mache ich aber de facto gar nicht. Und es hat sich jetzt zufälligerweise dadurch auch begeben, dass ich, nee, andersrum. Ich hätte eigentlich im November wirklich nicht viele Arbeitstage gehabt, weil ich den Rest des Jahres schon relativ viel gearbeitet habe. Wir haben ja so eine gewisse Anzahl an Arbeitstagen, die wir aufs Jahr gesehen ableisten müssen. Und wenn die halt voll sind, sind die voll. Dann werde ich halt den Rest ausgeplant. Und dadurch war mein November relativ dünn besiedelt, aber mein Trainee, eben jener, den ich seit August zugewiesen habe, wir sind zu dritt für ihn verantwortlich und theoretisch sinnvoll ist es quasi, wenn wir immer einer von uns dreien ausbildet, damit wir quasi innerhalb eines Coach-Teams ihn dadurch begleiten. Und das Ganze hat tatsächlich einfach verschiedene Gründe. Ein Grund ist, dass man quasi, der Hauptgrund ist, dass der Trainee nicht einen Tag das lernen soll und den nächsten Tag das und dann den nächsten Tag das, sondern dass es quasi eine stringente Linie gibt, wie es halt bei der Ausbildung sinnvoll ist, dass man Step by Step besser wird, einzelne Bereiche identifiziert. Aber auch egal, es war so, dass er relativ viele Arbeitstage im November hatte, an denen er keinen Ausbilder hatte, weil meine zwei Kollegen beide vielleicht im Urlaub waren oder weg sind oder wie auch immer. Das hat sich so ergeben. Es wird zwar versucht, dass wir uns aneinander ausrichten, aber es klappt halt nicht immer. Und dann hat sich tatsächlich positiv ergeben, dass ich sowieso auch noch ein paar Mal extra reinkommen muss, um extra zu arbeiten, weil ich eine gewisse Stundenzahl für meine Lizenz dieses Jahr voll machen will. Und dadurch hatte ich ihn jetzt relativ oft diesen November. Also ich bin quasi, wie es halt so ist, ins kalte Wasser reingesprungen und habe meinen Trainee sehr oft ausgebildet dieses Jahr. Und das war total spannend, weil das natürlich was ganz, ganz, ganz anderes ist für mich. Jeder, der mal ausgebildet hat, weiß, dass man da, egal in welchem Beruf, selbst wenn man einfach nur Kinder hat, dass es total schwierig ist, sich da in die Perspektive der anderen Person reinzufinden. Und dann ist es natürlich bei mir auch noch, ja, das ist halt, ich habe bislang einfach selbst mein Zeug gearbeitet und meinen Flugverkehr durchgearbeitet. Und bei uns ist es ja leider so, dass wir, ähnlich wie du auch, nicht auf Pause drücken können. Das heißt, wir müssen während potenziell Konflikte zwischen Flugzeugen, also zwei Flugzeuge, die sich vielleicht annähern könnten oder die irgendwie aneinander vorbei müssen und das Ganze irgendwie nicht nur zwei Stück, sondern drei Stück, vier Stück, sechs Stück, zehn Stück. Während dieses ganze Zeug da durchrauscht, muss man gucken, was ist das mentale Bild des Trainees, was sind seine Pläne, was will er als nächstes machen, und man muss quasi dauerhaft alert sein und gucken, hat er noch alles im Griff? Fühlt er sich wohl? Habe ich noch alles im Griff? Fühle ich mich wohl? Und das ist tatsächlich so die ersten Tage und dann auch noch bei einem relativ frischen Trainee. War schon sehr spannend, hat auch sehr viel Spaß gemacht, aber ist definitiv eine neue Herausforderung, die echt cool ist. Also das, da bin ich im November, wir nehmen gerade im November auf, und Oktober voll eingestiegen und das macht echt Spaß. Das ist cool.
Wie lange werdet ihr noch zusammenbleiben?
Bei mir und meinen Ausbildern war es so, dass ich tatsächlich ja angefangen habe mit denen zusammen und habe auch meine Ausbildung gemeinsam mit denen abgeschlossen quasi. Also ich wurde bis zum letzten Tag, wo ich noch ausgebildet wurde, wurde ich unter dauerhafter Aufsicht von einem von meinen Ausbildern überwacht, wenn man das so nennen will. Und es waren knappe 1,5 Jahre, 2 Jahre, so Pi mal Daumen, ganz grob um den Dreh. Ich glaube, ich bin damals im August hochgekommen in den Kontrollraum, hatte schon vorher die Ausbildung durch die im Simulator und war dann letztlich fertig 1,5 Jahre später im März. Also wenn man die Simulatorzeit mit einbezieht, dann waren es knappe 2 Jahre. Und den reinen operationellen Verkehr, also das echte Fliegen, die echten Flugzeuge, das ist so ein bisschen weniger als 1,5 Jahre. Aber das sind auch nur so grobe Richtwerte. Und es kann unter Umständen auch immer sicher geben, dass man einen Coachwechsel mal vornimmt. Einfach weil, wenn man dann sagt, man hat 1 oder 2 Lizenzen, dass man da frischen Wind reinbringt und auch mal andere Perspektiven und Ideen. Aber voraussichtlich erstmal 1 Jahr lang. Und dann ist auch, ich habe ja auch noch ein paar andere Sonderaufgaben. Und dann ist tatsächlich ein großer Teil meiner Arbeitszeit ist dann unter Aufsicht, also andersrum, aufsehend mit einem Azubi unter Aufsicht. Genau. Aber apropos, wie lange das dauert, tatsächlich wäre das theoretisch auch eine Rückfrage, die ich an dich habe. Ich finde es total faszinierend bei uns. Darüber beschwert sich ein berühmter Chef einer irischen Airline auch immer sehr, sehr, sehr gerne, wie lange das dauert, bis bei uns Personal nachgeführt wird. Also man kann ja im Grunde sagen, wenn heute ein Mitarbeiter ausfällt oder man feststellt, oh, ich brauche einen zusätzlichen Mitarbeiter, bis man aus einem Fußgänger einen Fluglotsen gemacht hat, dauert es bei uns deutlich über 3 Jahre. Und selbst wenn man losgeht und man sagt, man holt sich vielleicht einen aus einem anderen Land, also in einem anderen Land ausgebildeten, bereits fertigen Fluglotsen, braucht er auch noch, unter 2 Jahren wird es nichts. Das dauert relativ lang. Während du ja losgehen kannst, und jetzt sagen wir mal, deine Company sucht einen neuen Piloten für den A320, wir brauchen dringend nächste Woche ist jetzt Blödsinn, aber wir brauchen, sagen wir mal, für den Sommerflugplan dringend neue Piloten. Das wäre nicht unrealistisch, dass, wenn ich jetzt heute eine Stelle ausschreibe, er im März schon bei euch fliegen kann, wenn er schon ein Type Rating für den A320 hat, oder?
Wenn ein Type Rating da ist, dann geht das relativ schnell. Genau, dann musst du nur noch eine Standardisierung stattfinden, also ein Vertrautmachen mit den Verfahren, wie sie bei der Fluggesellschaft entsprechend angewendet werden, ein sogenannter Operator Conversion Course. Wenn der Mensch tatsächlich noch Fußgänger ist, dann dauert das aber auch gute 2 Jahre, je nachdem, wie umfangreich und was die entsprechende Flugschule an Ausbildungsprogrammen anbietet. Am Ende brauchst du ja die entsprechende Lizenz, um fliegen zu dürfen, und um die zu erlangen, kann es gut 1,5 bis 2 Jahre dauern. Wie gesagt, wenn du fertig bist, dann geht es deutlich, deutlich schneller. Genau, dann muss im Simulator entsprechend noch ein bisschen was nachgeschult werden, standardisiert werden, unter Aufsicht geflogen werden. Das hängt so ein bisschen von der Vorerfahrung ab und davon natürlich auch, wie es insgesamt läuft. Aber letztendlich sind die Leute relativ schnell auf Linie zu bringen und dann auch produktiv einsetzbar.
Ja, jetzt, also klar, dass ein Fußgänger, dass das lang dauert, bis der quasi fliegen kann oder Lotse wird. Ich kann mir vorstellen, dass es ähnlich lang dauert. Jetzt kann es vielleicht bei Piloten potenziell schneller gehen, wenn man schon Vorerfahrung mitbringt. Keine Ahnung, ist ja auch, lassen wir mal außen vor, mir geht es im Prinzip darum, wenn man akut Personalmangel hat, Personal nachzuführen. Das geht ja in der Airline-Welt relativ gut durch hohe Ablösesummen. Das war ja in den USA, wurden da hohe 6-stellige Summen bezahlt. Darüber hatten wir mal in einer Folge geredet. Ich glaube, das war Folge 38, weil die Menschen, die dann quasi ohne Not, also es gibt natürlich die Situation, dass eine Airline Insolvenz anmeldet und dann quasi die Mitarbeiter unter Umständen nach Auflösung der Firma sich umorientieren müssen. Das sind ja dann Mitarbeiter, die quasi dankbar sind, irgendwo anders unterzukommen. Aber es gibt ja auch die Variante einfach, dass ein Mitbewerber dich abwirbt. Also, dass du sagst, du hast eigentlich einen coolen Job, aber es gibt mehr Kohle, also gehst du rüber. Aber da gibt man ja immer seine Seniorität auf. Deswegen ist die Hürde ist da relativ hoch. Aber wenn man wirklich ganz, ganz, ganz dringend viel Personal braucht, wie es bei den amerikanischen Unternehmen jetzt so war, dann fließen wirklich hohe Gelder. Und bis man jetzt quasi einen Piloten, der bereits quasi, er ist schon Line-Pilot und fliegt und hat schon seine 17.000 Flugerfahrungsstunden, kannst du mal grobe Zahlen nennen? So ganz grob, die müssten auch nicht genau stimmen. Mir langten plus minus 2 Monate. Wenn er schon ein Type-Rating passendes hat, ist er in 6 Wochen startklar? Oder dauert es länger?
Das kann ich dir nicht genau sagen. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie viel Kapazität die jeweiligen Trainingsabteilungen in den Unternehmen haben, wie viel Vorkenntnisse der hat, wie umfangreich dieses Umschulungsprogramm, wobei es ja keine Umschulung in dem Sinne ist, sondern mehr so eine Standardisierung ist. Es ist ja auch mit einem Verkaufsargument der Flugzeughersteller, die Flugzeuge so zu konstruieren und so zu fliegen, dass die von allen Betreibern ähnlich geflogen werden können. Und selbst wenn du sogar von einem anderen Airbus muss jetzt zum Beispiel kommst, die Umschulung da gar nicht so umfangreich ist jetzt auf ein anderes Airbus-Muster, also innerhalb der Airbus-Familie sozusagen. Aber das hängt von so vielen Faktoren ab. Aber ich glaube, ohne das jetzt genau zu wissen, dass wir da eher von mehreren Wochen als von mehreren Monaten sprechen.
Okay. Und das Type-Rating, wie lange dauert so ein Type-Rating klassischerweise? Also jetzt angenommen, du bist schon Boeing 737-800 geflogen, also hast für die 737-Familie ein Type-Rating und jetzt wirst du auch innerhalb der Kurzstrecke auf eine A320 umgeschult, weil du halt bei deiner neuen Company nur A320 hast. So grob hast du da eine...
Also so ein komplettes Type-Rating dauert ungefähr plus minus 2 Monate.
Okay.
Würde ich jetzt mal sagen. Und daran schließt sich aber dann noch, also damit hast du quasi die Berechtigung oder den Mustereintrag deiner Lizenz, dass du das Flugzeug fliegen darfst. Was sich dann aber noch anschließt, ist ein sogenanntes LIFUS, also eine Einweisung auf der Linie im echten Betrieb, auch erstmal unter Aufsicht. Und das ist auch nochmal, je nachdem, wo die Leute herkommen, auch wie viel sie davor geflogen sind oder ob es da größere Lücke auch dazwischen gab. Das ist zum Beispiel relevant für Leute, die längere Zeit weg waren wegen Krankheit, Schwangerschaft, was auch immer. Je nachdem, wie lange die Pause war, muss entsprechende Anzahl von Flügen unter Aufsicht im Linienbetrieb, im sogenannten LIFUS, Line Flying Under Supervision, durchgeführt werden, bevor sie dann eingesetzt werden können.
Okay, ja, weil das sind, also jetzt unabhängig davon, ob das jetzt, ob die Zahlen so genau sind, die wir jetzt droppen, also 2 Monate, 3 Monate oder auch komplett viel mehr als das, das sind total die großen Unterschiede zu dem, wie lange eine Ausbildung ja bei uns dauert.
Genau.
Weil das ist so schwer vergleichbar, aber man muss ja bei uns erstmal auch das System kennenlernen, wenn man zum Beispiel irgendwo hinwechselt, wenn man bereits fertiger Fluglotse ist. Und die Systeme sind so grundunterschiedlich, dass die teilweise sogar mit unterschiedlichen Philosophien einhergehen. Also wirklich, das, was du sagst, das habe ich mir noch nie so überlegt, dass quasi mehr oder weniger, ich meine, alle Flugzeughersteller, die Flieger sehen ja schon sehr ähnlich aus. Und die sehen ja nicht nur von außen ähnlich aus, grundsätzlich sehen die auch innen ähnlich aus.
Genau.
Klar gibt es dann die Unterschiede, dass quasi der Airbus einen Joystick links und rechts hat. Und da sind ja viele Unterschiede vorhanden bei der Bedienung des Joysticks. Aber ansonsten sind die Schubhebel an ähnlichen Stellen, die Sicherung im Flugzeug vorne im Cockpit sind an ähnlichen Stellen. Das ist alles sehr nah beieinander. Und dann gibt es natürlich Unterschiede und die kann man auch lernen, aber bei uns sind die Systeme teilweise so unterschiedlich, dass wirklich, also ich hatte das ja letztes Mal bei meinem Ausgebilde erzählt, als ich dann plötzlich im unteren Luftraum staffeln musste und wie meine gesamte Denkweise plötzlich eine andere war. Also ich musste wirklich das, was ich sonst gemacht habe, um einen Scan zu machen, da hatten wir über den Take-Off-Run berichtet, wie dein Scan quasi immer so im Dreieck läuft. Und das ist bei uns so anders und das kommt dann noch ganz viele andere Schritte damit einher, dass diese Umschulung, wenn man sie so nennen will bei uns, also wenn man quasi entweder nur den Sektor wechselt, also beispielsweise wenn ich jetzt innerhalb meiner Arbeitsstätte einen anderen Luftraum arbeiten wollen würde als bis jetzt, ich sag mal, das geht relativ schnell, da kann man Mitarbeiter ganz gut verschieben, aber da ist auch nur ein begrenzter Pool, ne? Also jetzt bei meinem Arbeitgeber, an meinem Standort, wir haben 550 Fluglotsen ungefähr, da kannst du jetzt nicht unendlich viel hin und her schieben. Ein bisschen geht. Und da, wo du den einen wegnimmst, fehlt halt an anderer Stelle wieder einer. Und wenn ein allgemeiner Mangel ist, bringt das ja nichts. Und wenn du aber jetzt das gesamte System wechselst, ich kann mir nicht vorstellen, dass du da irgendwas unter einem Jahr schaffst. Und je nachdem, wo man genau herkommt und wo man hingeht, also wenn ich jetzt plötzlich London TMA Anflugkontrolle machen muss oder so, ich weiß nicht, ob ich das unter 1,5 Jahren schaffen würde, inklusive aller Schulungen, die ich brauche. Wahrscheinlich wird es sogar noch länger dauern. Und das ist halt faszinierend, einfach was für eine Zeitdauer man in die Ausbildung bei uns investieren muss. Und jetzt ganz konkret, obwohl mein Trainee schon ein Jahr hinter sich hat, kann ich ganz, ganz, ganz fest davon ausgehen, obwohl er auch schon live im echten Verkehr arbeitet, das wird mindestens noch ein Jahr dauern. Es ist quasi ausgeschlossen, dass er das jetzt innerhalb eines Jahres schafft. Liegt auch mit dran, dass er bei mir 5 Sektoren lernen muss. Das ist ein bisschen mehr als vielleicht andere. gut, na, so ist es, kann man ja nicht ändern. Also ich muss halt lange ausbilden und ausgebildet werden, aber es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß.
Ich finde das sehr interessant. Seid, habe mir da auch so in der Tiefe noch keine Gedanken drüber gemacht und stelle auch fest, wenn ein Pilot mal fertig ausgebildet ist, also ein Type Rating hat, also ein Airbus fliegen kann, dann kann er auch relativ schnell einen anderen Airbus irgendwo anders fliegen. Idealerweise natürlich aus der gleichen Familie, also 320, 319, 321, aber auch ein 330, 340, 350 sind alle relativ ähnlich. Wenn der Markt an Bewerbern denn da ist und wenn natürlich auch die Bedingungen attraktiv sind beim jeweiligen Arbeitgeber. Was dann den Unterschied am Ende macht, ist natürlich, was gesetzlich vorgeschrieben ist, also wie viel Schulungsprogramm durchgeführt werden muss aufgrund von gesetzlichen Vorgaben und was am Ende natürlich auch betrieblich gewünscht ist. Und wie bei euch ja sicherlich auch, müssen bestimmte Qualitätskriterien erfüllt werden in Form von bestimmten Checks und bestimmten Bewertungen im Laufe der Ausbildung, bis dann ein Pilot auch produktiv eingesetzt werden kann. Aber wie gesagt, wenn da ein Fertiger anklopft und Bedarf da ist, dann ist er relativ schnell auch auf Linie zu bringen. Viel schneller als bei euch.
Ja, viel schneller als bei uns. Jetzt ist Schnelligkeit nicht nur das eine, das ist ja schier unvorstellbar. Bei uns ist es ja so, bei mir in der Firma, wenn man sich bewirbt, dann wird man ja quasi zugewiesen, direkt schon beim Zeitpunkt, wo man das Bewerbungsverfahren besteht. Zumal das war das mein letzter Stand. Kann sein, dass sich das geändert hat. Ob man einen Tower-Kurs macht, ob man einen Upper-Kurs macht oder einen Low-Kurs macht, weil die drei Kurse unterscheiden sich. Und es steht dann quasi schon fest, du startest dann am 1. September 2027. Dieser Kurs konkret ist ein Low-Kurs. Und wenn du ein Low-Kurs bist, dann weißt du ganz genau, du kommst nach Bremen, Langen oder München. Das war's. Dann bist du quasi in der Nähe von Berlin, gibt nicht, und in der Nähe von Südwestdeutschland, gibt nicht, und in der Nähe vom Ruhrgebiet gibt's nichts. Und wenn du dann aber wenn du dann sagst, später mal, 5 Jahre später, 6 Jahre später, du bist fertig ausgebildeter Fluglotse, hast auch eine Lizenz, darfst auch sehr eigenverantwortlich arbeiten. So schön München ist, mir gefällt's hier nicht, ich würde gern wieder in die Heimat, nach NRW, Düsseldorf oder so, dann bewerben sich ganz viele für einen Tower-Conversion-Kurs und wollen dann an die Tower Münster, Düsseldorf, Köln wechseln. Und jeder Tower hat seine eigenen Herausforderungen. Da muss man auch ganz, ganz offen und ehrlich sein. Ein Tower-Lotse vom Tower Frankfurt ist hervorragend, da drin viel, viel, viel IFA-Traffic nach Standardverfahren abzuarbeiten und so richtig zu pushen. Und wenn der dann zum Beispiel an so einen Tower in Stuttgart oder Nürnberg wechselt, wo plötzlich nur noch ein Bahnbetrieb ist statt 4 Bahnbetrieb und dann auch noch ganz viel Mischverkehr über die Piste fliegen will und so, das ist nicht ohne, sowieso nicht. Geschweige denn jemand, der vom unteren Luftraum dahin wechselt. Wir haben ganz viele Situationen, wo die Kollegen und Kolleginnen, die das versuchen, das nicht schaffen. Die gehen dann an diese neue Niederlassung, gehen dann ja quasi ins Live-Training, werden unter Umständen ein halbes Jahr ausgebildet, stellen vielleicht selbst fest, puh, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Unter Umständen werden die dann auch nach einem Jahr zu einer Prüfung zugelassen und schaffen es nicht, werden gar nicht erst zur Prüfung zugelassen, weil das ist nicht gegeben, dass man, nur weil man das eine mal konnte und geschafft hat, dass man das andere jetzt auch neu lernen kann, weil sich diese ganzen, also es unterscheidet sich auch wirklich, wirklich, wirklich krass voneinander. Und das ist einfach, ich weiß auch gar nicht, wie man das quasi anders gestalten will, da bin ich nicht kreativ genug dafür. Aber letztlich musst du halt sagen, ja, das ist auch gut so, ja, weil du willst ja dann quasi nur Lotsen da sitzen haben, die das auch wirklich können. Und zwar so wie ich halt jetzt meinen Luftraum beherrsche. Und wir hatten auch schon einen Kollegen tatsächlich, das war auch, beziehungsweise nicht nur einen, aber es war ein australischer ehemaliger Fluglotse. Wir hatten einen auch aus Estland, Ready Entries. Die haben das bestimmt super gemacht bei sich zu Hause. Und damit meine ich nicht, dass das irgendwie ein schlechterer Luftraum ist, wirklich gar nicht. Das ist ein anderer Luftraum und der hat andere Herausforderungen. Das hätte ich nicht geschafft. Die haben es bei uns nicht geschafft. Die haben trainiert. Aber leider ist ja das Gehirn nimmt ja an Plastizität ab und neue Sachen lernen wird schwieriger. Und jetzt muss man auch sagen, der australische Luftraum, je nachdem, wo man arbeitet, hat andere Herausforderungen als der zentraleuropäische Luftraum über Deutschland. Aber umso spannender, wenn ich da jetzt quasi einem Trainee hoffentlich dabei helfen kann, alsbald fertiger Fluglotse zu werden.
Ein weiterer Unterschied ist ja auch, dass du als Pilot im Prinzip wohnen kannst, wo du möchtest. Viele wohnen ja gar nicht an dem Flughafen, wo sie stationiert sind, sondern kommen dahin für die Dienste angereist. Du bist ja dann auch in der Regel zwischen 1 und 5 Tagen am Stück unterwegs, muss also auch nicht jeden Tag zur Arbeit kommen. Das ist ja bei euch auch anders. Ihr wohnt ja doch immer sehr standortnah und fahrt jeden Tag zur Arbeit und auch wieder nach Hause. Und insofern ist das, glaube ich, ein Punkt, der da auch mit reinspielt. Und natürlich gibt es deutlich mehr Piloten als Fluglotsen. Insofern ist der Markt da schon anders aufgestellt. Wo du jetzt gerade sagtest, Fluglotsen, die aus dem Ausland zurückgekommen sind, das ist auch noch was ich dich fragen wollte. Ist das auch für euch eine Option zu sagen, ich möchte mal im Ausland als Lotse tätig werden? Und ist das realistisch? Wie funktioniert sowas? Geht sowas überhaupt?
Es ist grundsätzlich realistisch, also wie ich gerade ja quasi theoretisch beschrieben habe, dass Kollegen aus Estland, aus Australien, ich habe auch ganz viele Kollegen aus den USA, aus Italien, aus Spanien, wenn ich so die Länder durchgehe, ja und so weiter. Also Ungarn, also wir sind relativ international, aber es kommt auf den Arbeitseinsatzort an. Und zwar ist es grundsätzlich so, dass im Lower Airspace, also die genauen Regularien ja nicht, dürfen ja die ICAO-Sprachen alle verwendet werden, theoretisch. Und das heißt, das ist ja auch erlaubt. Also ich weiß nicht, in Fluglicht 120 darfst du auch mit dem Zahnarzt oder mit dem Flugschüler, der da fliegt, auf Deutsch funken, theoretisch. Ich weiß nicht, also nimm mein Wort jetzt nicht für bare Münze, weil ich mich damit nicht gut genug auskenne, aber ganz grundsätzlich darf auf Deutsch gefunkt werden. Das wird quasi an internationalen Flugverkehrshäfen, insbesondere in Deutschland, nicht gemacht. Da wird quasi versucht, nur auf Englisch zu funken. Aber dadurch, dass theoretisch auf Deutsch gefunkt werden kann, ist quasi eine Voraussetzung, wenn du in diesem Luftraum auch arbeitest, dass du Deutsch ICAO Level 4 beherrschst. Und andersrum wäre das genauso, wenn ich jetzt zum Beispiel in Frankreich arbeiten wollen würde und dort aus gutem Grund auch, wie man sieht, wenn man da mal ein bisschen im Funk mithört, wie ich das mal durfte, als ich mit dir jetzt nach Paris geflogen bin, müsste ich ICAO Level 4 für Französisch lernen. Und ICAO Level 4 ist, glaube ich, das Äquivalenzpendant zu C1, wobei ich mir da jetzt auch nicht sicher bin, sorry. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, ich müsste die Nationalsprache jeweils können. Jetzt ist aber bei mir konkret an meiner Arbeitsstätte da die Ausnahme, wenn man das so nennen will, dadurch, dass wir ausschließlich oberen Luftraum arbeiten, also above Flight Level 245, muss man, um bei uns in Karlsruhe zu arbeiten oder auch in Maastricht zu arbeiten, muss man kein Englisch können, sorry, muss man kein Deutsch können. Da langt Englisch. Und andersrum gibt es quasi auch Länder, die einen reinen oberen Luftraum haben und da reinen Flugverkehrskontrolldienste im oberen Luftraum anbieten. Oder unter Umständen welche, die per IAP verbieten, dass man in der lokalen Landessprache funkt, wo du dann quasi sagen kannst, Englisch langt. Und dann gibt es auch ganz viele Kollegen, die im Nahen Osten, also Abu Dhabi, Emirate, Bahrain, Dubai, also das ist... Da gehen sehr, 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 sehr viele Kollegen aus den verschiedensten Niederlassungen und Ländern hin. Und sowieso ist dann auch immer UK, Australia, New Zealand und USA theoretisch. Wobei USA, bin ich mir gerade nicht sicher, ob man da nicht National Resident sein muss. Kann sein, dass ich da gar nicht arbeiten darf. Theoretisch ist das aber die Möglichkeit. Also es gibt's aber sehr eingeschränkt, weil man halt ganz oft die lokale Sprache mit mindestens Muttersprachniveau sprechen können muss. Oder zumindest fließend, nicht Muttersprachniveau.
In den USA ist ja auch fraglich, ob du überhaupt dein Geld kriegst, wenn du arbeitest.
Als ja, seit dieser Woche scheinbar wieder, aber mal gucken, ja. Und dazu kommt ja auch noch dazu, dass die Arbeitsbedingungen dort, sagen wir mal, seit den 80ern, weiß ich jetzt nicht, ja.
Ist ein anderes Thema.
Lassen wir das mal außen vor. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Arbeitsmarkt bei Fluglotsen ist ein komplett anderer, obwohl so vieles immer vergleichbar ist. Es ist ganz, ganz, ganz anders als bei Airline-Piloten. Sowieso hast du eh viel mehr Piloten auf der Welt und mehr im Einsatz und mehr, die das werden wollen und mehr, die sich bewerben. Aber selbst wenn man sagen würde, man bräuchte auch ähnlich viel Fluglotsen, ist es so schwer für mich vorstellbar, wie man diesen Weg, dass ich werde jetzt Fluglotse in einem anderen Luftraum, in einem anderen Land, in einem anderen Sektor, wie man das abkürzen will. Weil man kann ja den Bereich, du musst diesen Luftraum in- und auswendig kennen, du musst alle Ströme kennen und du musst ganz genau wissen, wo ein Windrad steht und wo der Brocken steht und wo die Zugspitze ist. Es gibt ja einen guten Grund, warum ich das wissen muss, ne?
Rückt das mal in ein bisschen größeren Kontext, weil ich habe das ja auch letztes Mal, meine ich, schon angesprochen, warum es jetzt gerade auch wieder im Sommer doch immer wieder zu Verzögerungen gekommen ist, zu Slots, gerade aufgrund von Engpässen bei der Flugsicherung. Das ist eben mit ein Grund, dass es nicht so einfach ist und vor allem auch nicht so schnell geht, gute Fluglotsen zu bekommen. Und ein weiterer Punkt ist, warum die Fliegerei halt auch teuer ist und manchmal teuer sein muss, weil eben Fluglotsen rares Gut sind, ähnlich wie Piloten, aber nicht so sehr wie die Piloten. Und deswegen natürlich es auch teuer ist, einen guten Fluglotsen und vor allem dann auch viele gute Fluglotsen zu haben. Und letztendlich muss das ja auch jemand bezahlen. Und wenn man es mal ganz durchrechnet, steckt sich das am Ende natürlich auch in den Ticketpreisen nieder.
Ja, ich glaube, auf einem so nationalen Flug in Deutschland zahlt man von Flugsicherungsgebühren. Das muss man unterscheiden von der Flugsicherheitsgebühr. Die Sicherheit wird dargestellt durch das Personal am Boden, Fluggastkontrollen, Röntgengeräte, Flüssigkeiten, Waffen etc., dass man das alles nicht darf oder was man halt darf.
Frachtscreening.
Die Flugsicherungsgebühr, Frachtscreening, genau, dieses ganze Zeug. Also dieses, unfreundlicherweise sagt man auch diese Betatschergebühr, ja, aber das der Flugsicherheitsgebühr ist das und das, was ich kriege, ist die Flugsicherungsgebühr. Da reden wir über einen Betrag bei einem Ticketpreis von so 180 Euro, von 200 Euro. Da kriege ich, also ich kriege das nicht, aber die Kosten, die der Airline entstehen, liegen so bei 2 Euro, 3 Euro. Es ist in einem hinnehmbaren Bereich pro Passagier. Ja, die größten Kosten, die dabei entstehen, sind für die Start und für die Landung. Die sind quasi standardisiert an deutschen internationalen Flughäfen, also an deutschen Flughäfen, die international klassifiziert werden, also in einem Regulierungsrahmen auch sind. Aber lassen wir jetzt mal diese einzelnen Stückkosten pro Ticket außen vor. Du hast gerade eben erwähnt, dass es halt schwer ist, die auszubilden, beziehungsweise teuer ist, auch auszubilden. Und da finde ich tatsächlich zwei Zahlen sehr, sehr interessant. Und zwar einmal, als ich meine Ausbildung gemacht habe, vor fast 13 Jahren, da war die Summe, die mir damals genannt wurde, wie viel so ein Ausbildungsplatz, also die gesamte Ausbildung, Screening, Bewerbungsverfahren, Aufnahmetest, und mein Gehalt und das Gehalt meiner Ausbilder und mein Schlafplatz, alles. Was das damals gekostet hat, 500.000 Euro, die dankenswerterweise von der Firma übernommen wird. Das ist schon mal eine Hausnummer und das ist vor 13 Jahren. Wenn wir jetzt die Inflation draufpacken, die ich jetzt mal mit dem Taschenrechner, Standardinflation, also 2%, dann sind wir schon bei 30% mehr. Das ist echt nicht wenig, ja. Und dann muss man andersrum wieder auch bedenken, die deutsche Flugsicherung hat eine Kapazität von 144 Ausbildungsplätzen pro Jahr. Mehr schaffen die nicht. Es gibt sogar einen Tarifvertrag, dass sie sich bemühen sollen, mehr zu machen. Und sie suchen händeringend. Und für diese 144 Personen, die pro Jahr ausgebildet werden, glaube ich, brauchen sie über 6.000 Bewerbungen oder noch mehr. Ich glaube, die Zahl ist sogar hochgegangen in den letzten Jahren. Also das ist echt schwierig, wenn man sich dann aber überlegt, dass halt Piloten wollen halt ganz viele werden. Viele bewerben sich da quasi bei den größeren Airlines, kriegen keinen Platz und machen es dann auf eigene Kosten. Da ist der Arbeitsmarkt halt doch sehr viel leichter und transparenter als das, wie es bei den Fluglotsen ist. Aber ist ja auch egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Ausbilden macht richtig viel Spaß. Das ist eine neue Form von Herausforderung, die mir echt gut gefällt. Und so ein Arbeitstag, wo ich jetzt gerade, das wird sich wahrscheinlich auch irgendwann mal ändern, wo ich jetzt meinen Trainee ausbilde oder irgendwie einen Trainee ausbilde, die Tage rennen auch. Also das ist wirklich krass, wie schnell der Tag vergeht.
Ja. Zwei Fragen habe ich seit. Zum einen, du hast gesagt, eine der größten Herausforderungen für dich ist, dich in den Trainee hineinzuversetzen und sein mentales Bild versuchen mitzudenken. Jetzt ist er noch nicht ganz so weit in seiner Ausbildung, habe ich verstanden. Also sitzt jetzt seit zwei Monaten.
Der ist relativ frisch.
Genau. Noch, ja, kommt genau. Das dann also auch häufig vor, dass du da eingreifen musst? Oder sind die schon so weit, dass sie das wirklich im Großen und Ganzen alleine hinbekommen und nur wenn es jetzt irgendwie in Emergency reinkommt oder wenn es wirklich mal so ein Peak ist, dass du sagen musst, hier Alf Control sozusagen?
Also wie alles, was bei uns durch Regularien vorgegeben ist, ist auch das quasi durchstrukturiert, rein gedanklich, ist seine Anforderung an ihn unterteilt in drei verschiedenen Phasen. Es gibt die Startphase, die Mittelphase und die Endphase. Und in der Startphase muss er imstande sein, leichten Verkehr bis mittleren Verkehr mit Hilfe des Ausbilders zu schaffen. In der Mittelphase muss er imstande sein, leichten bis mittleren Verkehr ohne Hilfe des Ausbilders und starken oder hohen Verkehr mit Hilfe des Ausbilders und in der Endphase dementsprechend alle drei Verkehrsstufen ohne Hilfe des Ausbilders zu schaffen. Das ist die Theorie. Die Praxis ist, wie soll man das sagen? Also jetzt mal angenommen, er kriegt ein Koordinationsgespräch rein und da fragt ihn ein Kollege etwas, was oder irgendein Lotse oder irgendwas. Also es können ja Sachen passieren, das ist ja total wild, was da passieren kann. Da wird er irgendwas gefragt und dann guckt er mich mit großen Augen an und weiß nicht, was er antworten soll. Wenn ich ihm dann quasi zu der Antwort verhelfe, habe ich dann übernommen oder nicht? Also habe ich dann im Prinzip ihm was vorgesagt oder nicht? Ja, das ist sehr ein sehr gradueller Prozess, ja, wo man sagen kann, also dass ich wirklich hardcore reingehe. Also im Prinzip bin ich immer mit einem Funkgerät oder mit einem Telefon so eingestöpselt, dass wenn ich meinen Knopf drücke, ich ihn überdrücke, also unterdrücke. Er kann da nichts mehr, er kann da was sagen, aber das Gegenüber hört ihn nicht mehr, dass ich so in der Form reingehen muss. Das hatte ich jetzt noch gar nicht. Kommt aber vor, passiert jedem Mal. Also hatte ich in meiner Ausbildung auch, dass mir das passiert ist. Das ist, wahrscheinlich wird es bei den Piloten ja auch so sein, dass es mal ein schönes, lautes I take over control gibt und dann weiß ich nicht. Ist vom Ausbilder.
Kann passieren, ja.
Kann mal passieren, Situation. Ja. Ich habe so ein ganz eindrucksvolles Video, wie so ein, ich weiß gar nicht, wie die Konstellation ist, aber wie quasi ein Trainee-Pilot seinen ersten Flug hat. Ich glaube, das war sogar ein Simulator. Und mit was für einer Vigilanz der Ausbilderpilot, der auf dem linken Sitz sitzt, auf dem Kapitänssitz sitzt, mit was für einer Vigilanz er da seine Hände an den Schubhebeln hat, kurz vor der Landung. Und irgendwas läuft nicht 100% glatt und die Geschwindigkeit, mit der Ausbilder die Kontrolle übernimmt und den Takeover dadurch übernimmt und einen Go-Around einleitet, das hat mich total geprägt. Ja, das war total faszinierend. Das kann bei uns auch passieren tatsächlich. Also jetzt,
Ich habe gerade gemerkt, dass ich wieder nur an die Hälfte bei euch gedacht habe. Ich sehe natürlich immer nur den Lotsen vor dem Radarschirm sitzen und mit den Flugzeugen, also mit den Piloten sprechen, aber das ist natürlich auch die andere Rolle, die des Koordinators mit dazugehört und wahrscheinlich mindestens genauso anspruchsvoll ist. War mir jetzt gerade gar nicht so präsent, aber das ist natürlich was mit genauso dazugehört.
Genau, der erste Teil der Antwort, den ich jetzt gegeben habe, ist der Koordinationslotse, wo das so ein graduelles immer weniger werden ist und weniger Input von mir kriegen, wo dann quasi dann Ausnahmesituationen das erfordern, dass ich quasi ihn deutlich näher begleite. Aber es kann schon auch mal vorkommen, dass er ein Koordinationsgespräch beendet und ich sage, sorry, aber da fehlen jetzt 3 Informationen, da musst du nochmal anrufen und dann... Ich hätte natürlich auch während des Gesprächs reingehen können, aber das haben wir dann zusammen noch erarbeitet nach dem Gespräch. Du hast jetzt ganz viele Informationen ausgelassen, die musst du noch nachholen, hol die mal bitte. Und dann holt er die. So, und um jetzt dann quasi dein mentales Bild abzuholen, wenn du an den Radarlotsen denkst, das Problem beim Radarlotsen ist, dass, also er hat jetzt mein Trainee ganz konkret, aber auch das passiert auch jedem immer mal wieder, dass er eine Freigabe gibt, wo ich dann da sitze und denke, also,
Hätte ich jetzt so nicht gemacht.
Und dann hast du ja ganz oft noch Zeit, das zu korrigieren. Und dann gebe ich ihm die Möglichkeit, das zu korrigieren. Und wenn ich merke, vielleicht sein mentales Bild passt nicht, er kommt nicht hinterher, er versteht nicht, was ich sage, gebe ich ihm vielleicht nochmal die Möglichkeit, das zu korrigieren und dann korrigiere ich es. So, aber was ist jetzt, wenn die Freigabe so eine Situation verursacht, die wirklich zeitkritisches Handeln verursacht? Dann gehe ich da rein. Also dann würde ich notfalls auch teilweise die Freigabe abbrechen. Also ich könnte ihn auch dann da wieder wegdrücken und dem Piloten sagen, disregard previous clearance oder so. Aber da kann ich jetzt, also das ist jetzt halt schwer zu sagen, weil ich bin selbst natürlich als Ausbilder gerade an meinen ersten Tagen selbst deutlich, sagen wir mal, nervöser, habe viel weniger Routinen und bin viel näher am Geschehen dran bei ihm. Also ich begleite ihn da tatsächlich auch so, indem wir den Verkehr, der jetzt auf uns zufliegt, viel mehr besprechen, als es vielleicht ein Kollege von mir machen würde, der da viel entspannter ist und viel entspannter sich zurücklehnen kann und weiß, wann es Zeit wird, beim Trainee einzugreifen. Da bin ich jetzt noch sehr viel unsicherer. Und dadurch kann ich vielleicht die Situation, wo ich eingreifen muss, viel mehr verringern oder komplett vermeiden. Während ich das, wenn ich jetzt, sagen wir mal, dieselbe Situation, würde ich mich vielleicht viel früher rausnehmen, den Trainee machen lassen, das Ganze von hinten beobachten und feststellen, der vergaloppiert sich da gerade. Könnte sein, dass ich quasi dadurch die Chance erhöhe, dass ich eingreifen muss. Das ist aber was ich dann wiederum auch immer darauf basieren würde, wie fortgeschritten ist denn mein Trainee? Also es kann ja auch einem Trainee total das Selbstvertrauen nehmen, wenn ich ihn viel zu früh von der Leine lasse und er da loslegt und sich wirklich ein dickes Ding fährt, wo man dann sagen muss, boah, das hat ihm jetzt ganz schön aus der Bahn geschmissen, dass er merkt, fuck, sowas kann hier passieren. Auf der anderen Seite kann es einem Trainee auch gut tun, zu merken, wow, ich muss hier immer auf der Hut bleiben. Also das ist sehr viel Fingerspitzengefühl erforderlich, um deine Frage auf mich bezogen konkret zu beantworten. Ich musste jetzt noch nicht übernehmen in der Form, also so dass man sagt, du mach mal Platz, ich übernehme jetzt hier Eye of Control. Aber tatsächlich ist es eine der großen Übungen, die wir gemacht haben, als ich den Ausbilderlehrgang bekommen habe. Tatsächlich, da habe ich das ganz oft geübt, wie und wann und in welchen Situationen ich übernehme.
Danke, sehr interessant. Jetzt habt ihr ja vor dem echten Training on the Job ja auch eine Simulatorphase. Dann nochmal die Frage, wie lange dauert die? Und vor allem überlege ich mir gerade, ist der Simulator bei euch näher am echten Geschehen oder bei uns? Weil beim Fliegen kannst du im Simulator natürlich wunderbar üben, wie das Flugzeug zu steuern ist in allen Lebenslagen und in allen möglichen Konfigurationen und bei den diversesten Problemen, die auftreten können an so einem Flugzeug. Was aber im Simulator nicht trainiert werden kann, ist das dynamische Umfeld im echten Linienbetrieb. Deswegen haben wir ja auch das Linientraining. Also der Zeitdruck, der bei der Abfertigung am Boden entsteht, zeitkritische Fälle in der Luft, wo du dich mit der Flugsicherung koordinieren musst und da eventuell noch weitere Rahmenbedingungen aufkommen, die du im Simulator so gar nicht darstellen kannst. Also da ist doch nochmal ein Schritt weiter vom sicheren Fliegen des Flugzeugs im Simulator bis zum sicheren Fliegen in einem dynamischen Umfeld in der freien Natur sozusagen. Ist bei euch im Simulator das schon so realistisch, wie sich es im echten Leben an Bord dann anfühlt? Oder ist da auch nochmal ein Schritt mehr sozusagen die Dynamik des echten Lebens, dass die im Simulator gar nicht so sehr abgebildet werden kann?
Also ja, nein, also so ein, also es ist total, ich würde sagen insgesamt nein, aber mit einzelnen Bereichen ja. Der Planner, also der Koordinationslotse, das ist total schwierig im Simulator echt nachzubilden. Insbesondere, weil wir halt diese Runs geschrieben haben und es gibt dann so schöne Verbundruns, so nennt sich das Ganze, wo man dann auch mehrere Positionen simuliert und dann gemeinsam arbeitet. Da ist dann natürlich die Interaktion zwischen den Teilnehmern der Simulation sehr echt. Aber wir haben ja immer, also wir haben ja, wenn du dir den Luftraum vorstellst, sitzen ja um mich rum, ich weiß nicht, 20, 30, 40 Sektoren. Und jeder könnte ja jederzeit anrufen, auch so ganz verrückte Sachen, so, keine Ahnung, ich habe hier so einen Testballon, der würde gerne mal einen Frequenzcheck machen, ich weiß nicht, was alles passieren kann, es kann ja, jeder Anruf kann ja jederzeit kommen und das sowas nachzubilden im Simulator, das ist ähnlich wie bei dir, das dynamische Umfeld, das ist total schwer nachzustellen, deswegen ist gerade den Planner, den kannst du sehr, 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 sehr schwer, würde ich behaupten, ohne da jetzt viel Erfahrung zu haben, nur im Simulator ausbilden. Du kannst im Simulator aber umso besser den Radar ausbilden und jetzt kommt quasi die Einschränkung dessen, also ich würde sagen für das Radarieren, also das Steuern der Flugzeuge ganz live aktiv im Luftraum, das ist sehr ähnlich zu dem, wie du in deinem Simulator auch Sachen üben kannst. Mit der kleinen Einschränkung ist, dass im Simulator die Flugzeuge sich alle sehr unrealistisch verhalten. Also das ist tatsächlich
Also in eurem Simulator.
Ja, bei uns im Simulator. Also wir weisen einen Piloten an, turn left, heading 360 und er fliegt gerade Richtung Osten. Also er müsste um 90 Grad drehen und dass ein Pilot in echt einfach so anfängt zu drehen auf Heading North, das dauert ja immer ein paar Sekunden. Und wenn du das nicht mit einem Werf in der Stimme ihn anweist, dann fragt er auch noch mal nach und bis der anfängt zu drehen, der macht einen ganz entspannten Turn. Und im Simulator haben wir teilweise irgendwie, ist der 10 Sekunden später established Heading North, was einfach nicht realistisch ist. Und entsprechend sind auch die Steig- und Sinkprofile der Flugzeuge im Simulator so, dass man sagen muss, ich muss teilweise meine Arbeitsweise im Simulator leicht anpassen, weil wenn ich so ganz knappe Dinger fahre, also 5,2 Meilen und dann, sobald die Flieger aneinander vorbeigeflogen sind, drehe ich sie wieder auf direkten Steuerkursen. Wenn ich das im Simulator zu früh mache, drehen die so schnell, dass die mir diese 5,2 Meilen wegrutschen, während ich im echten Leben weiß, ich spreche jetzt meine Transmission aus, der Pilot macht erstmal ein Readback, dann geben sie das ins FMC ein, gucken, ah, oh, guck mal hier, Slide Left Turn, dann vergessen sie kurz auf Execute zu drücken, dann drücken sie auf Execute oder Accept, bis der Flieger dann dreht, sind wieder 10 Sekunden verstanden. Das passiert alles quasi im Simulator instant. Dahingehend ist es quasi sehr mal so, aber was wir zum Beispiel in letzter Zeit viel, viel, viel toller üben können, sind so Luftnotlagen, weil dann tatsächlich die Piloten von uns, die eine Simulation durchführen für uns, richtige Scripts kriegen, also die kriegen dann auch quasi Handlungsanweisungen, wie sie damit umgehen soll. Ich hatte tatsächlich auch mal einen schon mit Smoke in the Cockpit. Ich habe nicht auf meine Pulsuhr geguckt, aber ich hatte bestimmt einen Puls von deutlich über 140, weil das war, also es hat mich wirklich mitgenommen, ja. Weil der dann auch, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Der klang so, als ob er diese Atemmasken auf hat, ja. Das können wir schon relativ gut darstellen, aber es ist wahrscheinlich ähnlich wie bei euch. Es ist, man merkt es immer und es hinkt dem Ganzen hinterher. Und ich habe letztens, ich möchte das kurz als witzige Anekdote mit reinbringen, ich habe letztens ein Video geguckt von einem A350-Simulator-Run von Airbus selber. Die haben da so ein 8-minütiges Video, wie der Flieger in Cruising Altitude ein Dual-Engine-Flameout hat, also dann plötzlich ein Glider ist. Und die haben dann das gezeigt, unter einer wirklich wahnsinnig beeindruckenden Arbeitslast haben die quasi auch ein bisschen vorgeführt, wie viel der Airbus denen da hilft. Weil der Airbus mit seinem Ecam Memo, Green und Blue und Orange und Red, also der hat denen ganz viele Indikationen gezeigt. Das war total faszinierend, ohne jetzt, dass ich das verstanden habe, was der macht. Und dann haben die auch zwischendurch mit ATC gefunkt und ATC, also es war alles nett. Und dann sind die am Ende gelandet. Und dann hat einer in die Kommentare reingeschrieben, also er hat noch nie so ein unrealistischen Flug gesehen, weil kurz nachdem die Crew ATC gesagt hat, Mayday, 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 hat ATC die Crew nicht erstmal genervt mit How many POBs do you have? How much fuel on board? What is your destination? Und immer wieder in den unpassendsten Momenten von ATC genervt wurde. Das ist jetzt quasi als witzige Anekdote. Wir haben halt unsere Checklisten und unsere Checkliste möchte, dass wir irgendwann mal von euch erfahren, wie viel Sprit ist noch an Bord, wie viele Personen sind an Bord, what is the nature of your emergency, what kind of assistance do you need? Und da wurde quasi so kommentiert, dass ATC das immer zu den unmöglichsten und unpassendsten Momenten macht. Das heißt, da ist auch das dynamische Umfeld von der Simulation mal wieder nicht gegeben. Genau.
Das heißt zusammengefasst, wie viele Monate Simulator und wie viele Monate on the board ist es ungefähr?
Stimmt, das hattest du noch gefragt. Also wenn man das über die gesamte Ausbildung runterbricht, steigt man nach 3 Monaten in den Simulationsbetrieb ein und fängt dann ganz, ganz klein an und es wird immer mehr und irgendwann ist es quasi die Haupttätigkeit, dann ist dann der gesamte Theorieunterricht weg. Da kann man grob sagen, 3 Monate Theorieunterricht, 1 Jahr Simulationstraining, 1,5 Jahre Live-on-the-Job-Training. Kann auch mal kürzer sein, kann auch mal länger sein, aber das sind so grob die Richtwerte, ja. Das heißt, man muss insgesamt sagen, die Simulationsphase ist schon sehr lang, sinnvollerweise, weil da lernt man die ganzen Basics und dann geht man in das echte Geschehen und wendet sie im echten Geschehen an und verfeinert dort alles bis zum geht nicht mehr. Und was ich übrigens noch sagen wollte, apropos Simulation, das habe ich vorhin vergessen, es ist auch ein Unterschied, ob ein Pilot im Simulationsraum nebenan sitzt oder ob du mit einem chinesischen Piloten auf der Langstrecke nach 11 Stunden funken musst oder sogar noch krasser, wir haben ja die Maschinen, die von New York nach Singapur fliegen, manchmal bei uns auch. Und das muss man, also das ist ja unvorstellbar, da ist das Ding schon 10 Stunden in der Luft und fliegt nochmal 8 Stunden weiter. Das kannst du dir nicht, kannst du in keiner Simulationsumgebung darstellen, dass ein Pilot einfach nach so einer Zeit unter Umständen auch etwas höhere Reaktionszeiten hat oder der Funk manchmal nicht so gut zu verstehen ist. Ne? Ja. Ja, genau. Genau, aber diese knappe 3 Jahre, ja, bis man
ist aber ganz spannend, ist, weil das vom Verhältnis ähnlich ist wie bei uns. Natürlich sind die Zeiträume nicht so lang, aber die Simulatorzeit ist ganz grob ungefähr ähnlich lang wie die Zeit Training im Linienbetrieb unter Aufsicht. Letzte Frage an dich, du hast ja vorhin gesagt, du brauchst Stunden, um deine Lizenz aufrechtzuerhalten. Zählen die Stunden als Trainer dazu oder zählen die für dich nicht dazu?
Das ist ein Ja und Nein. Also es gibt unterschiedliche Stundenrichtwerte, an die ich mich halten muss. Das Ganze wird nächstes Jahr eh neu gemacht. Um die Antwort zu verkürzen, sie zählen nicht vollumfänglich dazu, aber für das, was ich jetzt brauche, zählen sie vollumfänglich dazu. Also es gibt da unterschiedliche Bereiche und es ist grundsätzlich so, dass die, wenn du ein Jahr lang selber kein einziges Mal gefunkt hast und gearbeitet hast, dann würdest du deine Lizenz verlieren. Also du musst schon einen signifikanten Teil deiner Arbeit selbst erbringen, aber du kannst auch wiederum den restlichen Teil unter Aufsicht erbringen, was auch sinnvoll ist. Also so sehr das unter Aufsicht arbeiten jetzt für mich auch mein Auge von hinten schult, weil ich halt selber keine Tools habe, die ich nutzen kann. Ich muss mein eigenes Bild quasi auf eine viel, viel rudimentärere Weise vervollständigen, so sehr mich das auch in anderen Bereichen schult. Selber staffeln ist was anderes, ja, muss man einfach ganz ehrlich sagen. Genau. Tim, was ich dich noch zurückfragen wollte, dieses Line-Training,
ja.
ist das dann, wenn dann ein Co-Pilot, nehmen wir mal den Co-Piloten, der ausgebildet wird fürs Line-Training, also wie heißt es, LIFUS,
Line-Flying Under Supervision.
Ist dann das eine Konstellation, wo der Kapitän die Ausbildung, also es ist ein Ausbilderkapitän, der dann quasi die Ausbildung des Co-Piloten übernimmt, oder sitzt da immer hinter jemand in der dritten Reihe auf dem Jumpseat und überwacht, was der Co-Pilot so macht? Oder beides?
Es kommt darauf an. wenn ein Co-Pilot ausgebildet wird, ist es so, dass am Anfang noch ein weiterer Co-Pilot mit dabei sitzt, hinten dran auf dem Jumpseat als sogenannter Safety FO, also Safety First Officer. Und dann in der fortgeschritteneren Phase ist es das normale Crew-Komplement, wie wir sagen, also Kapitän und Co-Pilot, wobei der Co-Pilot ist dann der Trainee und der Kapitän ist ein Ausbildungskapitän.
Und wie lange sind die Phasen jeweils?
Das kommt, wie gesagt, darauf an, was davor war. Beim Kapitänstraining ist es ein bisschen anders. Da sitzt du ja schon von Anfang an in deiner Rolle als CM1, also Crewmember 1, vorne links. Und hast am Anfang noch einen Ausbildungskapitän, der die Rolle des Co-Piloten einnimmt, weil in dieser Rolle...
Ah, stimmt. Das ist jemand, der speziell dafür geschult ist, auch auf CM2 auf dem rechten Platz sitzen zu dürfen.
Genau, du brauchst eine Einweisung und eine Berechtigung, von rechts zu fliegen. Und vor allem musst du ja auch eingreifen können. Gerade, wie du es ja vorhin beschrieben hast, durchstarten, einleiten, wenn es geboten ist. Da geht es dann wirklich um Sekunden. In einer weiteren Ausbildungsphase, wenn das Ready da ist für den Abschluss der ersten Phase, sitzt dann irgendwann ein normaler Co-Pilot, CM2 FO, also Crewmember 2, First Officer, auf dem rechten Sitz und der Ausbildungskapitän sitzt dann hinten. Wobei es ist dann nicht der Ausbildungskapitän, sondern es ist ein anderer Ausbildungskapitän. Man möchte ja möglichst viele unterschiedliche Augenpaare sich das anschauen lassen und bewerten lassen und auch Inputs bekommen. Und von dieser Position und dieser Konstellation findet am Ende dann auch der Final Check statt, sodass man als zukünftiger Kapitän mit einem normalen Co-Piloten ganz normal fliegt, mindestens 10 Flüge absolviert und hinten dran sitzt ein Ausbildungskapitän oder in dem Fall ein Überprüfungskapitän, der sich das dann anguckt. Also auch da kurz zusammengefasst, am Anfang ist man zu zweit mit einem Ausbildungskapitän als Co-Piloten und später ist man dann zu dritt mit einem normalen Co-Piloten und der Ausbilder ist eine Ausbilderrolle hinten und im letzten Teil dann im Final Check als Überprüfer hinten. Und wie gesagt, in jeder Phase sind es aber mehrere verschiedene Ausbildungskapitäne.
Okay, interessant, weil auch da ist faszinierend. Ich meine, das kann man alles so schwer vergleichen, aber de facto sitzen wir wirklich sehr, 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 sehr lange unter Supervision, ja, während wir in Ausbildung sind, mit jemandem hinter uns. Immer. Also ich bin theoretisch, ich kann das gar nicht in Arbeitstage fassen. Es sind, ich weiß nicht, wie viele das sind, aber es ist einfach sehr lang bei uns. Aber unterschiedlich, ist halt einfach unterschiedlich und das ist auch interessant. Und ja, cool.
Vielen Dank. Schön, dass wir über das Thema Ausbildung, vor allem aus der Fluglotsensicht, gesprochen haben. Wenn ich mich richtig erinnere, war auch in einer der Episoden, in deren Titel oder Beschreibung das Wort Ausbildung stand, eine der mit den meisten Downloads, wenn wir das dieses Mal wieder machen, mal gucken, wie sich das auf unsere Downloads auswirkt. Weil ich glaube tatsächlich, ist da ja auch was dran, nämlich weil uns, denke ich, auch viele junge Menschen zuhören, die sich für deinen oder auch für meinen Beruf interessieren. Und deswegen schön, dass wir da ein bisschen inspirieren, aber zumindest informieren können.
Ja, auf jeden Fall. Absolut. Was ich noch Kurioses erzählen wollte, ich war jetzt ja, wie gesagt, unter Ausbildung am Arbeiten und wir haben letztens relativ spontan aus dem Nichts heraus die Info bekommen, dass München eine Zero-Rate hat. Also dass anders als bei einer Closure, da dürfen keine mehr starten, aber die Zero-Rate war so ein bisschen, sagen wir mal, der Informationsfluss war nicht 100% perfekt, weil es war nicht ganz klar, ob jetzt quasi die Flieger überhaupt gerade noch landen dürfen oder ob sie erstmal ins Holding gehen müssen. Ich hatte meinen Azubi da und das ist der Klassiker für eine sehr, also für eine sehr dynamische Situation, die aber auch sehr, also sehr unvorgesehen ist, weil so oft passiert das nicht. Und witzigerweise saß auf der Radarposition ein Trainee, der aber schon den ersten Sektor abgeschlossen hatte und der hat quasi unter eigener Aufsicht, also unter seiner eigenen Lizenz an dem Tag sogar gearbeitet. Und jetzt kommt doch der dritte Baustein dazu, das ist ein Luftraum, wo wir normalerweise keine Anflüge nach München haben. Muss man einfach sagen, der ist so nah an München dran, da haben wir keine Anflüge mehr. Jetzt wurde einer auf so einem ganz komischen Steuerkurs schon freigegeben, dass er durch unseren Luftraum fliegt und was liegt da uns ferner, als zu sagen, nö, den nehmen wir nicht, na klar haben wir den genommen. Und dann fliegt er bei uns im Luftraum ein und eine Minute später kommt mein Wachleiter hinter mir und ruft rum, hier München, Zero Rate, München zu, bis 16:30. Ich so, Und dann war für mich direkt klar, dass ich saß rechts, also die grundsätzliche Position, in der wir sitzen, ist ja links sitzt der Radarlotse, rechts sitzt der Koordinationslotse und weil ich den Koordinationslotsen ausgebildet habe, saß ich rechts von ihm. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich bin erstmal in die Mitte gegangen, weil mir auch klar war, dass der Trainee, der auf eigener Lizenz dort arbeitet, also das ist jetzt auch nicht was der ständig mitkriegt. Und da hatten wir so eine ganz dynamische Situation plötzlich, wo wir einen Flieger bei uns im Luftraum hatten, ganz schnell klären mussten, was will der machen. Dann haben wir aber gleichzeitig Also das ist immer dann irgendwie schwierig, weil du den, also der Pilot weiß davon in der Situation ja noch nichts. Und dann sagen wir ihm, München hat zu, aber wir wissen nicht so richtig, ob München zu hat oder ob sie noch anfliegen können oder müssen oder wie viel lang Holding und so weiter. Also es ist so eine ganz viele, leider in dem Moment, wo diese Information als erstes reinkommt, ganz viele Fragezeichen-Informationen. Und dann, das war relativ spannend, also spannend ist jetzt übertrieben gesagt, ne? Aber ich musste mich dann direkt erstmal in die Mitte setzen, weil ich schon auch gucken wollte, was der Radar dem Piloten am Funk mitteilt. Einfach damit ich dann wiederum auch genau weiß, was mein Co. mit dem unteren Luftraums-Co. koordiniert. Aber ich, also letztlich glaube ich, tatsächlich haben wir da ein bisschen die Hühnerscheu gemacht, weil soweit ich das auf dem Radar weiter verfolgen konnte, sind die Flieger alle nach München weiter gelandet. Das war ein super Wettertag, also es war kein schlechtes Wetter. Bei der Apron-Position war das Radar kaputt.
Ja.
Würde jetzt für mich persönlich noch nicht unbedingt bedeuten, dass man gar nicht mehr landen kann. Wahrscheinlich gibt es dann halt Contingency Procedures, weil du wirst ja, glaube ich, übers Vorfeld schon per Radar geführt, weil du ja, aber weiß ich gar nicht, ob das immer so ist und wie das an welchem Flughafen ist, weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Local Procedures, ich habe keine Ahnung. Das war jedenfalls ganz lustig, weil das zeigt dann auch wiederum bei uns auch ganz gut, du hast dann zwar deine erste Lizenz oder deine zweite Lizenz, du darfst unter eigenverantwortlich arbeiten, aber selbst dann hast du noch nicht alles gesehen und es gibt immer mal wieder Kollegen um dich rum, die dir dann aushelfen und helfen können. Und in so einer Situation habe ich mich wiedergefunden, weil ich natürlich schon viel öfter eine Airport-Closure mitbekommen habe. Ja, das ist dann nicht so spannend, ja. Aber das war unglücklich, dass wir ausgerechnet dann den einzigen München-Arrival für die Woche hatten, als München zugemacht wurde.
Spannend. Ja, aber auch da zeigt sich natürlich mal wieder, das gilt für deinen wie für meinen Beruf, am Ende kommt es auf die Erfahrung drauf an, wie man mit solchen Situationen auch umgeht, vor allem wenn sie unerwartet kommen. Und da zeigt sich auch die Stärke des Menschen oder der Menschen in diesen Positionen.
Ja, genau. Nun denn, so, wir haben jetzt eine Frage mitgebracht von dem Zuhörer, die haben wir vor lauter Gequatsche vergessen zu beantworten. Ist so, machen wir nächstes Mal, glaube ich. Ne? Die bauen wir jetzt nicht mal ein, sonst können wir darüber auch wieder eine halbe Stunde quatschen.
Ihr dürft uns trotzdem gern weiterhin auch Fragen stellen, damit wir weiter auch Themen haben. Aber wie wir sehen, kommen wir auch von uns aus auf Themen. Deswegen seit ich fand es super schön und spannend, dir zuzuhören, was das Thema Ausbildung und Training bei den Fluglotsen angeht. Und hoffe, dass auch ihr, die uns zuhört, ein bisschen was mitgenommen habt. Wenn ihr noch Rückfragen dazu habt, stellt sie uns gerne auch ganz konkret. Und seit ich weiß, ihr braucht weiterhin dringend Nachwuchs, auch wenn wir gehört haben, dass es lange dauert, bis der fertig ist und auch wirklich eingesetzt werden kann. Nichtsdestotrotz, irgendwann ist der Anfang und dann beginnt die Reise. Und deswegen hoffe ich, dass ihr da auch bald, auch in unserem eigenen Interesse als Fluggesellschaften, wieder gute Leute bekommt.
Ja, wobei man da, das klingt jetzt fast so, als ob wir, nur weil die Ausbildungskapazitäten voll sind, im Sinne von dieses Jahr haben wir ja natürlich schon alle Azubi-Plätze vergeben. Wir haben tatsächlich Probleme, Azubis zu finden, ausreichende, ne? Weil es ist halt sehr, 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 es ist ein sehr kleiner Beruf dahingehend, als dass ein Pilot viel sichtbarer ist. Kaum einer weiß so richtig genau, was ein Fluglotse ist. Ganz viele, die Fluglotsen werden, haben es bei einer anderen Airline probiert und weil das Auswahlverfahren im selben Gebäude stattfindet, kriegen die dann mit, ach, das gibt's auch noch, das probiere ich doch dann stattdessen mal. Aber trotzdem mache ich gerne an der Stelle Werbung. Ich freue mich über jede Kollegin und Kollegin, der sagt, oh, das will ich auch mal probieren. Ich würde fast behaupten, es gibt nichts zu verlieren und es gibt eine ganz schön große Menge zu gewinnen, wenn es klappt. Das ist ein toller Job, an der Stelle Werbung machen, dass ich vielleicht irgendeinen von euch, also das wäre ja ein krasses Szenario, wenn ich jemand von euch ausbilden dürfte. Ja, aber gut, ich glaube, das ist sehr unwahrscheinlich. Aber trotzdem, man weiß ja nie. Genau, du hast die Mailadresse noch nicht erwähnt, aber quasi angeteasert für Fragen, Feedback, Kritik jeder Art, podcast@radar-contact.de. Was wir jetzt auch nicht erwähnt haben, die Folge, wir sind uns nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es ist doch safe to assume, die Folge kommt kurz vor Weihnachten raus und in dem Sinne wünschen wir euch als Abroller der Folge heute auch ein schönes Weihnachtsfest. Es ist schön, dass ihr uns durch unser drittes Jahr jetzt begleitet, unser drittes gemeinsames Weihnachten, glaube ich, oder?
Kann gut sein. Und wenn so ist, unglaublich.
Müsste, ne? Das macht Spaß. Hoffentlich macht es euch auch weiterhin so viel Spaß. Habt auf jeden Fall ein schönes Weihnachtsfest, schöne Feiertage. Genießt die etwas ruhigere Zeit im Jahr. Und wir hoffen und freuen uns dann im Jahr 2026 dann wieder weitermachen zu können.
Dem schließe ich mich gerne an und sage schon mal Vielen Dank fürs Zuhören und für eure Treue und überlasse seit wie immer dir die Schlussworte, an denen ich mich dann auch noch ganz kurz dranhänge.
Nämlich die Schlussworte, dass wir uns freuen, wenn ihr dann wieder reinhört, wenn es mal wieder heißt Radar Contact, Pilot trifft Lotse. Ich bin Seid der Fluglotse.
Und ich bin Tim, der Pilot. Tschüss, schöne Weihnachten, guten Rutsch und bis im neuen Jahr.
Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.